Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Gerade noch war sie zu Gast beim Theatertreffen. Jetzt gibt's ein neues Stück von ihr. Luise Vogt hat Thüringer Bürger nach ihrem Blick auf die Welt gefragt. Wir sind das Volk, so heißt das Stück. Und was sie bei ihren Gesprächen erfahren hat, das erzählt sie hier gleich. Was Theatermacher und Macherinnen in Litauen beschäftigt, auch das erfahren Sie hier. Erinnern Sie sich noch an diesen geschichtsträchtigen Satz. Ja, das war 1989. Wir sind das Volk. Das war das Motto der Leipziger Montagsdemonstration. Später dann erlebte die Losung immer wieder ein Comeback, tauchte zum Beispiel auf bei Pegida-Treffen oder den Demos gegen die Corona-Maßnahmen. Regisseurin Luise Vogt gerade noch beim Theatertreffen in Berlin zu erleben mit ihrer Münchner Inszenierung Die Gewehre der Frau Carrar, würgendes Blei. Sie wollte wissen, wer ist dieses Volk heute? Und also hat sie sich unter das Thüringer Volk gemischt und sich dort umgehört. Und aus vielen Gesprächen ist ein Theaterstück entstanden. Heute Abend gibt's die Uraufführung. Vorher habe ich Luise Vogt dort in Weimar erreicht. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Burkhardt.
Wir sind das Volk, so heißt Ihr Stück. Welches Wir haben Sie denn da befragt? Es waren so um die 50 Leute, ne?
Ja, es waren sogar genau 50 Leute, die wir befragt haben. Und zwar unsere Produktionsdramaturgin Eva Bormann und ich. Eva Bormann stammt selbst aus Weimar. So hatten wir schon mal über sie erste Verbindung zu Personen aus der Stadt, die sie kennt. Und dann haben wir uns zunächst auch an öffentliche Personen gerichtet oder Menschen, die in Vereinen oder zivilgesellschaftlich engagiert sind. Und über diese Personen, die wirkten dann sozusagen wie Multiplikatoren, haben wir uns immer weiter vorgearbeitet zu Personen, die vielleicht eigentlich nicht im öffentlichen Leben stehen, die auch nicht in unserem persönlichen Umfeld sich bewegen. Und dabei haben wir versucht, möglichst unterschiedliche Perspektiven einzufangen, was natürlich auch immer ein Stück weit schwierig ist, weil ne, man will niemanden vergessen, aber irgendwen vergisst man natürlich immer. Aber wir haben Interviews geführt mit Menschen von Jahrgang 1929 bis 2008 und von Bodo Ramelow, ehemaligen Ministerpräsidenten, bis ins Obdachlosenheim der Stadt, um ein möglichst breites Spektrum an Stimmen einzufangen.
Und mit welcher Fragestellung sind Sie dann auf die Leute zugegangen?
Ja, das war tatsächlich eine Setzung, die wir gemacht haben, die, glaube ich, auch das Wesen dieser Gespräche sehr geprägt hat. Wir haben nämlich entschieden, nicht mit einem Fragenkatalog in diese Gespräche zu gehen, sondern allen InterviewpartnerInnen zunächst einen literarischen Text vorzulesen aus einem Theaterstück von Bernard-Marie Coltès. Ein Text, in dem eine Figur ausrechnet, wie schnell sich die Erde um die Sonne dreht und wie schnell die Sonne sich durchs All bewegt und mit wie viel Geschwindigkeit wir so unterwegs sind, wenn wir auf dem Erdboden stehen, und rechnet sich aus, dass er ja nur hochspringen müsste und sich für 2 Sekunden lang oben halten müsste und die Erde müsste unter ihm wegrasen und er wäre tausende von Kilometern entfernt im Weltall. Und dazu haben wir eben alle GesprächspartnerInnen gebeten, frei zu assoziieren. Und dadurch hatten wir natürlich von vornherein, waren wir so ein bisschen weg von einem journalistischen Ton, ja, den wir vermeiden wollten, sondern wir sind gleich sozusagen mit den ganz großen Fragen unterwegs gewesen, was das Leben betrifft. Und von da aus haben sich die Gespräche eigentlich wie von selbst entwickelt. Ja. Also wir hatten uns ganz fest vorgenommen, zuzuhören, ja, und einfach zu schauen, was passiert in jedem einzelnen Gespräch. Und das war eigentlich das Spannende. Also wir haben auch keine Uhr im Blick gehabt oder so. Also diese Gespräche waren dann zwischen einer halben Stunde bis 2,5 Stunden lang am Ende, je nachdem, wer uns da begegnet ist und natürlich auch je nachdem, welchen Einblick die jeweilige Person uns auch geben wollte.
Dann hat man aber jede Menge Material. Und was macht man dann damit? Also was war für Sie selber die Zielstellung, herauszufinden, wie tickt diese Gruppe von Menschen? Mit welcher Frage sind Sie für sich selber an dieses Projekt gegangen?
Also zunächst war die Frage, sind wir denn als Gesellschaft tatsächlich so gespalten, wie es den Anschein hat, vielleicht auch medial vermittelt oder eben auch die Debatten, die wir führen oder vielleicht auch die Art und Weise, wie Debatten geführt werden, dass man das Gefühl hat, wir sind alle nur in unseren Bubbles unterwegs, wir können gar nicht mehr miteinander reden. Und das wollten wir sozusagen eigentlich, wir wollten die Probe aufs Exempel machen. Ja, und das ist tatsächlich auch das, was ich aus dieser Arbeit mitnehme. Also das ist auch irgendwie weit mehr als die Vorbereitung einer Theaterinszenierung gewesen, sondern das war auch wirklich eine Art Lebenserfahrung, so vielen verschiedenen Menschen zu begegnen. Also das kann man ja in seinem eigenen Leben, in seinem Umfeld gar nicht schaffen. Wir sind auf jeden Fall zuversichtlicher aus diesen Gesprächen rausgegangen, als wir reingegangen sind. Das kann ich sagen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir mit dem Abend auch vermitteln wollen. Also, dass es sich einfach wahnsinnig lohnt, einander zuzuhören, ins Gespräch zu gehen und im Gespräch zu bleiben. Weil natürlich keine dieser Personen, denen wir da begegnet sind, sich in irgendeine Schublade stecken lässt. Und ich glaube, damit Spaltung beginnen kann. Das funktioniert nur über Schubladen. Und ich glaube, über den Abend macht man die Erfahrung, ja, nee, es sind halt alles sehr, sehr komplexe Personen, die zum Teil vielleicht Positionen vertreten, die ich nicht vertrete. Aber ich bekomme die Chance zu verstehen, wo kommen denn diese Positionen überhaupt her?
Gab es denn Themen, die Sie besonders oft angesprochen erlebt haben? Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich Corona und AfD tauchte sicherlich öfter auf.
Ja, genau. Also Corona ist, glaube ich, eigentlich in jedem Gespräch Thema geworden, ne? Von ganz allein, ohne dass wir das als Thema reingegeben haben. Und natürlich auch die AfD und die hohen Wahlergebnisse in Thüringen. Also man muss eben auch dazu sagen, die Gespräche haben alle so ein bisschen, also wir haben die ja 2 Jahre lang geführt, umkreisten sozusagen die Landtagswahlen hier. Die letzten. Und auch das ist sozusagen immer wieder Thema geworden, aber auch die Kriege, ja, also je nachdem, wann die Interviews stattgefunden haben und schon eine Wahrnehmung von großer Verunsicherung, Zukunftsängste, ja, sind eigentlich überall aufgetaucht, auch Abstiegsängste sind uns begegnet und eben auch diese Corona-Zeit als irgendeine Art von Kippmoment, was sozusagen auch das Verhältnis zu Institutionen und zum Staat und so weiter angeht.
Sie sind, Frau Vogt, 1985 in Nordhausen geboren, waren also 4 Jahre alt, als die Mauer fiel. Spielte denn Ihre Ostherkunft bei der Arbeit an dem Stück und vielleicht auch bei den Gesprächen eine Rolle?
Ja, das spielte eine Rolle. Also auch für uns beide, also die wir das ja gemeinsam entwickelt haben, Eva Baumann und ich, wir sind auch ungefähr ein Alter. Und wir haben auch in den Gesprächen festgestellt, wir hatten manchmal den Eindruck, als seien wir so ein bisschen die letzte Generation, für die das noch eine ganz große Rolle spielt. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wiederum unsere Eltern, als wir jugendlich waren oder Kinder waren, natürlich die Folgen der Wende sehr, sehr stark zu spüren bekommen haben. Also das ist sozusagen Teil auch unserer Biografie dadurch. Während die jüngeren Menschen, mit denen wir gesprochen haben, das gar nicht mehr so als Thema so groß haben. Das war irgendwie auch eine ganz interessante Erkenntnis. Und das bezog sich übrigens auch auf den Titel des Stückes, Wir sind das Volk. Das war eben auch schon sehr interessant, dass die älteren Menschen damit einfach was wahnsinnig Positives verbinden. Eine Zeit des Aufbruchs, des Umbruchs, des Neuanfangs. Während die Jüngeren diese Losung für sich eher sehr stark ablehnen. Ja, also da merkt man auch schon, dass diese Umwidmung der letzten Jahre da offenbar schon gelungen ist.
Wir können mal einen Ausschnitt hören, wie das dann klingen wird heute Abend in Weimar. Die Inszenierung von Luise Vogt, Wir sind das Volk.
Wir sind das Volk. Man kann wirklich was auf die Beine stellen. Aber man kann auch wirklich schnell in den Abgrund marschieren.
Ja, Corona haben wir da auch nochmal gehört. Luise Vogt, das könnte auch ein Hörspiel sein, habe ich gerade beim Hören so gedacht. Und Sie haben ja schon viele, viele Hörspiele sehr erfolgreich mit vielen Preisen bedacht inszeniert. War der erste Gedanke vielleicht, es könnte auch noch ein Hörspiel werden oder das muss Theater sein? Und wie kommt das jetzt auf die Bühne?
Ja, im Grunde genommen ist die Grundlage für das, was wir heute Abend zeigen, ist eigentlich eine Art Hörspielschnitt, weil das ist ja sozusagen die Vorbereitungsarbeit, die ich gemacht habe aus diesen, ich glaube, nahezu 100 Stunden Material, eine Grundlage zu bauen, in der ich die Stimmen eben miteinander verschnitten habe. Und anhand dieses Schnitts hat dann das Ensemble angefangen, sozusagen diese O-Töne einzustudieren. Und ja, ich finde auch, es schreit nach einer Hörspielumsetzung nach unserer Premiere.
Und das heißt, die Schauspieler vom Ensemble, die sprechen jetzt die Leute aus den Interviews nach im gleichen Duktus?
Ja, also wir haben da einen sehr, sehr hohen Aufwand betrieben. Das war für das Ensemble auch sozusagen eine ganz, ganz neue Erfahrung. Denn sie haben das Audiomaterial einstudiert, eigentlich wie eine musikalische Partitur. Das heißt, mit allen Wortmelodien, aber auch mit allen Versprechern, mit den Atmern, also so detailgetreu wie nur möglich. So, das ist auch irgendwie, finde ich, ganz, ganz faszinierend zu sehen, wie sich die SpielerInnen tatsächlich nur über die Stimme vollkommen verwandeln in andere Personen. Also das ist, glaube ich, auch ein Teil der Freude, glaube ich, ihnen dabei zuzuschauen. Das ist tatsächlich so, dass ich versuche, für jede Unternehmung eine eigene Form auch zu erfinden. Und hier hat tatsächlich natürlich das Material selbst schon sehr viel vorgegeben. Denn diese Gespräche haben natürlich nicht in Bühnensprache stattgefunden, das ist ja klar. Und gleichzeitig spielen wir hier die große Bühne. Das ist, glaube ich, ein Saal für rund 800, 900 Menschen. Wir wollen den Fokus wirklich auf die Gedanken und diese Lebensgeschichten und auf die gesprochene Sprache legen, sodass wir eigentlich einen abstrakten Bühnenraum haben. Und in dem spielen wir eher mit unserem Weltallmotiv. Das bezieht sich auf den Text, den wir allen vorgelesen haben, was ich eingangs beschrieben habe. Das Motiv zieht sich sozusagen durch den ganzen Abend. Das heißt, unsere Figuren, ja, und ursprünglich eben unsere GesprächspartnerInnen kreisen eigentlich wie Planeten durch einen schwarzen Raum, durch das All. Und mal begegnen sie sich und mal driften sie aber auch wieder auseinander. Sie sind sozusagen auf ihren eigenen Umlaufbahnen unterwegs. Manche kreisen schneller, manche langsamer und so weiter.
So, und jetzt nach diesen 100 Stunden Interviews, können Sie eine Antwort geben auf die Frage, wer ist dieses Volk?
Eine Figur, eine Person, muss man ja sagen, es sind ja nicht wirklich Figuren, sagt das ganz schön. Wir sind dieses absurde Wir. Ja, das ist auch ein Satz, der dann bei uns auch fällt. Also für mich war diese Arbeit eben auch insofern was ganz Besonderes, weil alle Stimmen gleichberechtigt sind, die so in der Gesellschaft nicht gleichberechtigt sind. Also ein Bodo Ramelow spielt bei uns keine größere Rolle als die alleinerziehende Mutter. Und gleichzeitig, finde ich, kann man sehen, dass das so toll ist, wie unterschiedlich wir sind. So, ne? Und gleichzeitig aber natürlich auch, dass nun mal einfach unterschiedliche Lebensgeschichten einfach dazu führen, dass wir unterschiedliche Schlüsse ziehen für unser politisches Handeln und Denken. Und eine Sache, die ich vielleicht auch noch irgendwie mitnehme, ist zu bemerken, man sollte vielleicht nicht, also Positionen stehen ja immer am Ende eines ganz langen Prozesses, eines Lebensweges oder eines gedanklichen Prozesses. Und der geht ja aber weiter. Ja, also diese Positionen sind viel beweglicher, glaube ich, als wir manchmal meinen, ja, und können sich auch ändern. Um das in Bewegung zu halten, muss man halt miteinander ins Gespräch gehen.
Das sagt Luise Vogt, Regisseurin des Stücks Wir sind das Volk. Uraufführung gibt's heute Abend am Nationaltheater in Weimar. Frau Vogt, ich danke für das Gespräch und wünsche viel Erfolg heute Abend für Ihre Premiere.
Ich danke Ihnen.
Litauen, das ist ein kleines baltisches Land mit nur 2,8 Millionen Einwohnern, bekannt für Störche, Basketball und die Band Laibach. Eingeklemmt liegt es zwischen russischer Grenze und der Enklave Kaliningrad. Kein Wunder also, dass hier die Sorge vor einer russischen Invasion ziemlich groß ist. Seit seiner Unabhängigkeit 1990 und der EU-Mitgliedschaft im Jahr 2004 hat sich Litauen eine große aufstrebende Theaterszene zugelegt. Die zeigt einmal im Jahr ihre interessantesten Produktionen beim Festival Theatrium in der Hafenstadt Klaipeda. Dorothea Markus saß für uns beim Showcase im Publikum.
Minutenlang blasen die zwei Performer in archaisch aussehende Tierhörner und verteilen Styroporteile im Publikum, als sei es letztes Brot. Dann beginnen sie in aller Ruhe, echtes Benzin in leere Flaschen zu füllen. Die Molotow-Cocktails werden dem Publikum überreicht. Pilinai heißt die Performance von Nobertas Jesinskas, benannt nach einer belagerten Burg, in der einst rund 4000 Litauer kollektiven Suizid begingen, ehe der Feind einfiel. Bis heute gilt dies hier als der heroische Mythos des Widerstands. Dazu erklingen historische Reden des ersten Präsidenten der Unabhängigkeit, Antanas Smetona.
Wir wollen das Blutvergießen augenblicklich beenden. Das Böse muss sich zurückziehen. Freiheit wird kommen.
Und plötzlich zücken die Performer zwei Feuerzeuge, als würden sie das Theater in Brand setzen. Ein gespielter Kollektiv-Zuschauersuizid. Später wird das mit banalen Sprachnachrichten von heute kontrastiert. Als sei, trotz der allgegenwärtigen russischen Bedrohung, einer Generation Opfergeist und Heroismus abhanden gekommen. Am drastischsten drückt die gespürte Bedrohung des Baltikums auf einem Panel allerdings der Theaterdirektor Heigo Teder des Ugala-Theaters aus dem baltischen Estland aus.
Wie fast alle europäischen Länder bereitet Estonia den Krieg vor. Wir haben noch etwa 3 bis 5 Jahre. Sollen wir jetzt lernen, Waffen zu benutzen? Vor allem aber müssen wir versuchen, normal zu leben, solange es möglich ist. Noch sind wir in einer freien Welt. Dazu gehört eine lebendige Kultur. Und deshalb sollte es im Theater nicht nur Raum für politische Themen geben, sondern auch für Liebesgeschichten.
Das scheint sich auch die Jury in Klaipeda zu Herzen genommen zu haben. Neben der Performance-Pilenei drehen sich die 9 Stücke vor allem um Familie und Liebe und die Rolle der Frau. Die erscheint allerdings oft als große Leidende. Etwa im Stück »Die Mutter« von Florian Zeller. Wo warst du? Fragt die Mutter immer wieder ihren Mann, der ständig verschwindet und findet für sich keine andere Rolle, als alternd und vereinsamt am Weggang von Ehemann und Sohn zu verzweifeln. Und weil der Regisseur Kirillis Glisajevis immer neue, seltsame Varianten inszeniert, fühlt sich auch der Zuschauer bald so, als würde er mit der Frau zusammen im Wahnsinn versinken. Auch in Sventoi, die Heilige, durchläuft die Frau Schmerzenszyklen. Die bekannte Schauspielerin Egle Jakaitė hat das Stück zusammen mit dem litauischen Regisseur Oskaras Kosunovas entwickelt. Angelehnt ist es an den Mythos von Maria in Ägypten, eine antike Sexarbeiterin und Büßerin, Eremitin und Heilige. Egle Jakaitė ist allein auf der Bühne und erzählt zugleich ihre eigene, wahre Geschichte. Tochter einer Alkoholikerin war sie. Als junge Schauspielerin wurde sie von einem berühmten Regisseur missbraucht. Das ist eher konventionell im Wohnzimmerambiente inszeniert. Roboterhaft wankt Jakaitė als Alkoholiker-Imitation über die Bühne. Und doch beeindruckt ihr Mut. Weinend und mit Blumensträußen strömen danach die Zuschauerinnen zu ihr. Seit Wochen ist das Stück in ganz Litauen auf Tournee, stets ausverkauft und scheint hier manches Tabu zu brechen. Ansonsten ist von weiblichen Regisseurinnen nicht viel zu sehen in diesem Jahr. 90% des Showcase ist von Männern inszeniert. Etwas, was auch Laura Kutkaitė kritisiert, die zu Litauens spannendsten jungen Regisseurinnen gehört.
Ich bin absolut für eine Frauenquote. Es passiert nicht von selbst, dass Frauen Regie führen. Aktuell gibt es wirklich viele junge weibliche Regisseurinnen meines Alters. Und ich bin ein wenig überrascht, dass ich sie hier beim Showcase nicht sehe. Langsam ändert sich etwas, aber wir Litauer sind so. Wir denken, da sind ja ein paar junge Frauen, die Regie führen. Also haben wir ja gar kein Problem. Menschen hier sehen Feminismus als Kampf, der ihnen etwas wegnehmen will. Und das gilt ohnehin nur für Vilnius. In kleineren Städten sehe ich nicht, dass sich etwas ändert.
Und so ist in diesem eher unpolitischen Showcase-Programm dieses Jahres das weibliche Empowerment-Stück der Egle Jakaitė vielleicht doch ein großes politisches Symbol für ein Land im Aufbruch.
Dorothea Markus über das Theaterfestival Theatrium in Klaipeda in Litauen.
Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de.
Es gibt eine neue Folge des Theaterpodcasts. Darin geht es um all die Diversitätsprojekte, die in den vergangenen Jahren angeschoben wurden, auch mit Bundesmitteln. Wie steht es darum, wenn jetzt plötzlich überall gespart wird? Fallen die zuerst hinten runter? Darüber sprechen wir unter anderem mit der Choreografin Joanna Tischka und mit Julian Warner, bis vor kurzem Leiter des Brecht-Festivals in Augsburg. Warner zieht Bilanz der bisherigen Bemühungen um mehr Diversität im Theaterbetrieb.
Ich glaube, der Eindruck ist entstanden, dass Diversifizierung im kulturellen Feld bedeutet, ich darf nicht mehr. Ja, so, ne? Ich darf nicht mehr Joanna als exotisch sehen. Ne? Also ich darf nicht mehr, was weiß ich, ne? Die Liste ließ sich ja fortsetzen. Also wir haben uns nicht nur zuschreiben lassen, dass wir sozusagen, ich sag jetzt mal so, doktrinär irgendwie sind, ja, sondern ich glaube auch ab und an haben wir uns selber auch gefallen in der Rolle derer, die jetzt am Drücker sind. Ja, so, das würde ich jetzt mal mit einer gewissen Form von Selbstkritik irgendwie da auch reinbringen. Und also ich würde es auf die Losung bringen, der Maoismus der Diversitätsagenten ist aber definitiv der Ignoranz der herrschenden Klasse vorzuziehen. Also, was will ich damit sagen? Ja, lieber militante Diversitätsagenten als Kulturpolitiker, Intendanten etc., die nicht gewillt sind, die Vielfalt ihrer Städte und ihrer Bevölkerung anzuerkennen. Mhm. Ne? So. Aber diese Militanz muss sich verbinden mit dem Publikum gegen die leitenden Figuren oder die Jurys oder so. Das sage ich selber als jemand, ne? Der auch geleitet hat, der selber in Jurys ist oder so. Ne? Also die Eliten, sage ich jetzt mal, die Kultureliten, die müssen das Ziel dieser Reform sein.
Sagt der Autor und Festivalleiter Julian Warner. Mehr von ihm und Joanna Tischkau in der neuen Ausgabe des Theaterpodcasts zu finden unter deutschlandfunkkultur.de und in der kostenfreien Deutschlandfunk-App.